So, schön euch zu sehen. Ja, danke. Dritter Feriensonntag. Schon, haben wir vorhin festgestellt. Schon, Halbzeit. Hydration Break. Nein. Okay, ihr guckt nicht so viel WM, hä? Also. Okay, Deutschland ist weg, genau. Aber das habe ich schon verarbeitet hier an dieser Stelle vor 2 Wochen. Okay, schön euch zu sehen. Ich freue mich auf diesen Morgen. Dritter Teil unserer Predigtserie, Gott hat einen Namen. Oder auch Untertitel ist, wie du über Gott denkst, bestimmt dein Leben. Bestimmt die Art und Weise, wie du Menschen siehst, wie du mit Situationen umgehst, wie du unsere Gesellschaft, unsere Kultur siehst. Das alles ist so wichtig, wie du über Gott denkst, bestimmt dein Leben. Und manchmal, und ja, wir kommen heute Morgen zu einem sehr interessanten Bibelvers, der zu Auswüchsen in der Theologie geführt hat und zu komischen Dingen und Menschen wahnsinnige Lasten aufgelegt hat. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir es lösen heute Morgen. Und manche sagen immer noch, ja, das ist der Gott des Alten Testaments. Wir haben ja jetzt den Kuschelbär, Jesus. Und das ist so falsch, wie es falscher nicht sein kann. Und da tauchen wir heute Morgen auch hinein. Und ich glaube, manchmal ist es so, und das hat auch jeder erlebt, wenn wir jetzt so eine kurze Umfrage machen würden, hast du schon mal jemanden missverstanden? Okay, du outest dich. Das ist Sergej. Der bezahlt nachher den Kaffee. Okay. Also, ne? Habt ihr. Okay, jeder kennt so eine Situation und dann hinterher fällt uns auf, oh Mann, ich hab den komplett falsch verstanden, der hat gar nicht von dem und dem geredet, sondern von einer ganz anderen Situation. Und wir haben so wusch aneinander vorbei kommuniziert. Passiert. Und dann, schlimmstenfalls, schraube ich mich schon innerlich hoch, weil ich es falsch verstanden habe und schmiede meine Rachepläne. Wenn der mir wieder unter die Augen kommt, mit dem mache ich nichts mehr und all das. Und dann klärt sich das auf und Gott sei Dank. Und jeder kennt solche Situationen. Und manchmal, wenn wir falsch über Gott denken, dann sehen wir ja alles durch diese Brille. Und damit messen wir alles, was mit Gott zu tun hat, durch diese Brille. Und das ist wie bei einer Bluse oder Hemd für Männer. Wenn du den ersten Knopf falsch geknöpft hast, du kannst knöpfen, wie du willst. Es ist schräg. Ihr kennt die Bilder heute Morgen, das ist richtig schön. Und du musst es ganz wieder aufknöpfen und dann kannst du wieder anfangen. Und so ist das, deshalb ist es so wichtig, wie wir über Gott denken, bestimmt unser Leben und auch unser Verständnis. Auch manchmal unser Verständnis über die Bibel. Und auch da kennt ihr folgende Situation. Du siehst morgens, du hast deinen Bibelleseplan, dann sitzt du morgens an deinem Bibelleseplan und liest da irgendeine Geschichte und du denkst, was bedeutet das? Schon mal so an so einen Stellen gewesen? Wie soll ich denn jetzt die Brücke schlagen? Hier, meine Güte! Das Volk Israel, so viel Leiden. Mann, Paulus, was hast denn du falsch gemacht? Gefängnis, Schläge, kurz vorm Tod und so weiter. Oh, wie ordne ich das denn ein? Und all das sind so Situationen und deshalb ist es wichtig, dass wir uns anschauen, Gott hat einen Namen. Ich liebe diesen Titel, weil Gott sich uns selber vorstellt. Und wir schauen uns mal diese 2 Verse an, über die wir seit 3 Wochen sprechen. Und der Kontext ist, dass Mose auf den Berg stieg zu Gott. Gott hat Mose in die Wolke hineingerufen. Wir haben über die Wolke gesprochen. Manchmal ist es schon wolkig, oder? Hand aufs Herz. Manchmal ist es wolkig. Und dann ist so entscheidend, dass wir uns darauf einlassen, wenn Gott uns in die Wolke hineinruft. Und in der Wolke hat Gott zu Mose gesprochen und sich vorgestellt. Und manchmal sind es so Wolkensituationen, bewölkte Situationen in unserem Leben, die uns eine so gute Sicht geben auf die Art und Weise, wie Gott ist, auf seinen Charakter, auf sein Wesen. Und Wolken sind kein Indikator dafür, dass Gott uns verlassen hat oder nicht mehr mag oder nicht mehr für uns da ist, sondern vielmehr genau dort ist unser Gott und stellt sich hier Mose vor. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber. Ich lese 2. Mose 34, Vers 6 und 7. Und er rief: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskinder an der dritten und vierten Generation. Das Wort Generation ist deshalb einschraffiert, weil es nicht im hebräischen Urtext steht. Es soll nur etwas demonstrieren, kommen wir gleich dazu. Dieser Vers aus 2. Mose 34 ist der am meist zitierteste Vers in der Bibel, durch die ganze Bibel hindurch. Nicht immer in der ganzen Fülle, 6 und 7, aber immer wieder Teile aus diesen zwei Versen, der immer wieder zitiert wird, sowohl im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, als auch im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel. Und hier in diesen zwei Versen begegnen uns 13 Namen. Ich habe so eine Folie gefunden, so ein Bild gefunden, da sind die so aufgeschlüsselt. Ich bin bei euch schon von Mutterleib an. Das ist der Befund der Bibel, Jahwe. Und dann nochmal Jahwe, ich bin bei euch, auch nach der Sünde, wenn ihr durch euer Leben geht, ich bin immer bei euch, ich bin ein kraftvoller Gott. Und so können wir da durchgehen. Ihr müsst es nicht abfotografieren, die PowerPoints sind ja auf der Homepage. Und dann Nummer, ich gehe mal eben zu, ich bewahre, ich bin vielfältig, ich bin langmütig. Ah ja, ich trage Nummer 10, ich trage Bosheit. Ich trage es hinweg. Und das ist ein so starker Begriff, wenn ich etwas wegtrage, wo ist es denn? Es ist weg. Und wie oft plagen wir uns mit Dingen herum? Wir haben sie weggetragen und sie sind nicht weg. Und schon hier im alten Bund, im ersten Teil der Bibel, sehen wir, dass Gott unsere Vergehen, unsere Schuld, unsere Sünde, er trägt sie weg. Und die Auflösung, natürlich finden wir die dann am Kreuz. Aber wir gehen erstmal durch diese Aussagen dieses letzten Verses, Vers 7, der Gnade bewahrt an Tausenden. Und wisst ihr, manchmal lesen wir die Bibel wie so ein Müsli, in das wir nur unsere besten Sachen reintun. Wir stellen uns so unsere Lieblingsverse, unsere Lieblingszitate zusammen, all das Schöne, all das Kuschelige. Und das, was uns nicht so passt, was so ein bisschen quer, also nicht quer, sondern quer kommt, so, das möchten wir nicht. Damit möchten wir uns gar nicht so auseinandersetzen. Oder wenn Situationen so in unserem Leben kommen, damit möchten wir uns gar nicht auseinandersetzen. Wie kann ein guter Gott, dem alles möglich ist, dem jede Kraft zusteht, wie kann ein guter Gott mich jetzt gefühlt im Stich lassen und meine Gebete hier nach Heilung oder Wiederherstellung oder was auch immer scheinbar nicht hören. Im Grunde, Klammer auf, er hört es nur anders und reagiert anders, als wir uns das wünschen. Und deshalb einfach ein kurzer Appell, wir können die Bibel nicht lesen mit dem Mindset von Wunschdenken. So ein Gott, der mir alles gibt, was ich brauche. Ja, der ist ja so gut. Ja, er ist so gut wie kein anderer. Und dennoch bedeutet das nicht, dass da ein Automatismus ist. Okay, alles, was ich mir wünsche, gibt mir dieser Gott wie aus dem Automaten. Sondern er ist immer noch Gott. Und wenn wir über die Wolke reden, er ist immer auch noch kompliziert. Weil wenn wir ihn in allem verstehen könnten, wäre er ja nicht Gott. Dann wäre er ja so wie ich und wie wir Menschen. Und ich check, könnte alles checken. Manchmal lese ich die Bibel und ich denke, kompliziert. Da muss ich mich mit befassen. Und dann muss ich diesen Vers sezieren und immer wieder lesen. Und manchmal verstehe ich dann ein bisschen. Und nächsten Tag vielleicht wieder ein bisschen. Oder Umstände, Fragen, die du bis heute nie beantwortet bekommen hast, gibt es auch. Du hast Dinge erlebt in deinem Leben und fragst dich ja, warum? Und einer meiner Lieblingssätze ist, manches werden wir nie beantwortet bekommen. Nie. Wir werden mit ungelösten Dingen in den Himmel gehen. Und da werden wir sowieso keine Fragen mehr haben. Da ist alles Roger, alles klar, alles hell, alles gut, alles lebendig und alles geheilt. Aber wir werden mit Unvollendeten und unvollendet in den Himmel kommen, weil wir auf der Erde leben. Und weil die Erde nicht der Himmel ist. Das ist keine neue Botschaft. Und deshalb die Bibel nicht zu lesen wie: Ich packe mein Wunschbild in die Bibel, ich lese mein Wunschbild hinein, so positives Denken mäßig, das ist nicht unser Gott. Das ist nicht unser Gott. Sondern manchmal brauche ich einen zweiten und einen dritten und einen vierten Blick, dann brauche ich das Gespräch mit jemandem. Kannst du mir das auflösen? Kannst du mir da durchhelfen? Wie kann ich denn das verstehen? Und nochmal zurück, deshalb ist es so wichtig, welche Brille habe ich auf, mit welchem Verständnis über Gott bin ich unterwegs in meinem Leben. Erster Gedanke, der Gott, der Gnade bewahrt, so lesen wir es hier in diesem Text. Das Wort bewahrt heißt auf Hebräisch noser. Und das heißt bewahren und beobachten. Oder auch hüten oder festhalten. Und wisst ihr, manchmal gibt uns dieses hebräische diese Ursprache, die Originalsprache, in dem diese Schrift auch geschrieben worden ist, ein viel breiteres und tieferes Bild über das, was Gott hier eigentlich macht. Er bewahrt uns nicht nur, sondern er ist ein Gott, der uns sieht. Er beobachtet. Ihm entgeht gar nichts. Er hütet uns. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und all das, wie der Hirte beschrieben ist. Jesus, ich bin der gute Hirte. Er hütet uns. Wir finden den Begriff nicht erst im Neuen Testament, sondern genau hier an dieser Stelle, der Gnade bewahrt. Und dann hält er es fest. Gott ist nicht launisch. Und Gott sagt nicht hü und morgen hot. Sondern er sagt, ich bewahre meine Gnade. Und was meint er damit? Ich bewahre meine Gnade. Und nicht eventuell und vielleicht, sondern von seiner Seite aus ist das ein fester Entschluss. Ich bewahre meine Gnade. So viel an mir ist, bewahre ich meine Gnade. Wenn du durchs finstere Tal gehst, ich bewahre meine Gnade. Wenn dich Zweifel und Ängste plagen, ich bewahre dir gegenüber meine Gnade. Und das ist die Aussage, die hier so untermauert ist durch dieses hebräische Verb Noser, der Gnade bewahrt. Und das ist so wichtig. Warum? Weil wir ja auch gleich zu diesem schwierigen Teil kommen. Und das muss ich immer im Hinterkopf haben, um ein volles, umfängliches Bild dessen zu bekommen, was sagt Gott hier an dieser Stelle eigentlich. Ein anderes Bild, was uns das Alte Testament auch malt, ist im Psalm 40 mit demselben Verb: Gott wacht über mir wie ein Wachposten. Ist das nicht ein schöner Gedanke? Gott entgeht kein Millimeter deines Lebens. Nichts entgeht ihm. Er wacht über uns wie ein Wachposten. Und er möchte sicherstellen, dass du seine Treue erlebst, dass du seine Gnade schmeckst. Und dann geht es hier bis auf Tausende. Hier geht es um ein Maß. Hier geht es um das Ausmaß. Hier geht es um den Ozean oder alle Ozeane zusammen, die wir so kennen. Deine Gnade erstreckt sich auf Tausende und Tausende und Tausende, spricht von einer Unendlichkeit und von einer Grenzenlosigkeit. Das Zweite, was Gott hier sagt: Ich vergebe Schuld, Vergehen und Sünde. Manchmal höre ich Menschen, die sagen, das, was ich getan habe, kann mir niemand vergeben. Das ist richtig. Kein Mensch. Wir können uns manchmal entscheiden zu vergeben, aber Gott kann alles vergeben. Hier haben wir drei Begriffe und die werden wir uns kurz angucken. Schuld ist jede Art des schlechten Verhaltens. Jede Art. Das ist wie so ein Sammelüberbegriff im Hebräischen. Schuld ist so ein generalisierter Begriff. Dann haben wir Vergehen und das ist ein juristischer Begriff. Benutzen Rechtsanwälte, Anwälte und so weiter. Das bedeutet, ich breche das Gesetz. Das ist ein Vergehen. Ich trete über die Linie. Hier ist Ende und ich trete einfach drüber. Bedeutet, ich begehe ein Vergehen. Dieses Wort wird im Gerichtssaal genannt, bei Verbrechen, Übertretung und so weiter. Und letztendlich, wenn ich ein Vergehen begehe, sage ich, ich weiß, es ist falsch, aber ich mache es trotzdem. Kommt uns doch auch bekannt vor, oder? Einmal ist kein Mal. Wer hat das erfunden? Stimmt ja nicht. Einmal ist einmal und nicht kein Mal. So, auch ein kleines K ändert daran nichts. Und dann haben wir dritter Begriff hier, Sünde. Und Sünde, Hamartia, das Ziel verfehlen. Ich verfehle das Ziel. Neudeutsch würde man sagen, ich hab's vermasselt. Ich hab's vermasselt. Und diese drei Begriffe dröselt Gott hier auf und er sagt, ich vergebe es alles. Was du auch getan hast, wo du dich schuldig gemacht hast, wo du ein Vergehen begangen hast, ich vergebe dir alles. Ich vergebe dir die ganze Bandbreite, von oben bis nach unten, wo du an dir selber schuldig geworden bist, wo du an mir schuldig geworden bist, wo du an anderen Menschen schuldig geworden bist, durch was auch immer du schuldig geworden bist. Ich bin der Gott, der vergibt. Gott vergibt Sünde und deshalb 1000 Generationen oder 1000 der Gnade bewahrt auf 1000. Gnade deckt zu und deckt nicht auf, sondern Gnade bezahlt den Preis. In Micha 7, dann kommen wir zum dritten Gedanken. Wer ist ein Gott wie du? Altes Testament, okay? Soweit einfach mal Argumentation. Ja, Gott ist ja ein ganz anderer im Alten. Wer ist ein Gott wie du, fragt der Prophet Micha hier, der Schuld vergibt, Gesundheit, und Vergehen verzeiht dem Rest seines Erbteils. Nicht für immer, letzte Woche haben wir uns angeschaut, langsam zum Zorn. Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten und du wirst alle ihre Sünden, alle, in die Tiefen des Meeres werfen. Und das tut Gott, weil es will. Und das tut Gott, weil er es kann. Und das tut Gott nicht, weil ihn jemand zwingt oder widerstrebend, sondern das tut Gott. Und seine einzige Motivation ist die Liebe, die er zu dir hat. Und sein Wunsch, dass du zu ihm gehörst. Das ist Ausdruck seines Charakters. Er kann gar nicht anders. Dritter Gedanke, er lässt, und jetzt kommen wir, biegen wir ein, habe mich richtig drauf gefreut auf diesen Teil, er lässt nicht ungestraft. Wow, was ist denn das jetzt? Es war doch gerade so schön, oder? Es war gerade so schön, der vergibt und Schuld und alles weg und so, und jetzt, er lässt nicht ungestraft. Und wisst ihr, mal vorab, einfach ein Satz. Und wenn Dinge nicht ungestraft blieben, wäre das nicht die Welt, in der wir leben würden. Gerne. Wo machen kann, wo jeder machen kann, was er machen will. Ohne, dass es Konsequenzen hat. Das geht uns doch auch schon so. Ich meine, wenn jemand dein Kind anfährt, dann sagst du auch nicht, ach ja, ich habe noch 3 zu Hause. Sondern du gehst voll auf die Barrikaden. Warum? Weil es Unrecht ist. Der hat nicht richtig geguckt. Und dein Kind wurde mitgenommen. Und du tröstest dich nicht, weil du noch 3 hast. Sondern das ist dein Kind. Und deshalb, das ist auch nicht die Welt. Keineswegs ungestraft lässt. Das ist auch nicht die Welt, in der wir gerne leben. Das ist auch nicht das innere Gewissen, nennen wir es ja, was jeder von uns hat. Wir haben ein Gewissen und wir wissen, was richtig und falsch ist. Und hier geht es um diese 2 Pole. Wie bringt Gott Gnade und Gerechtigkeit oder Gnade und Wahrheit zusammen? Weil die Wahrheit ist ja, er muss es ja zusammenbringen. Er kann ja nicht einfach die Gnade hinklatschen und sagen, egal was Menschen machen, kümmert mich nicht. So ein laissez-faire Gott. Und manchmal fallen wir genau an dieser Seite, entweder von der einen oder von der anderen Seite, so vom Pferd. Wir sehen Gott auf der einen Seite als der strafende Gott, der nur darauf wartet, dass wir was falsch machen und bam und bam und ich vergelte und mache und so in Bayern sagt man ja, vergelt's Gott. Und manchmal dachte ich, bloß nicht. Also, pff. Sondern wir wollen doch auf Gnade treffen. Und dennoch, Gott ist auch ein Gott, der ja nicht Jojo mit sich spielen lässt. Und du bist auch kein Mensch, der das alles mit sich machen lassen würde. Also einfach mal von unserem gesunden Menschenverstand aus schon auch gesehen. Von welcher Seite fallen wir vom Pferd? Auf der einen Seite, Gott ist so stressig und so, er verwartet nur auf unsere Fehler und dann müssen wir büßen oder irgendwas tun und irgendwas abarbeiten. Das ist genauso falsch wie das andere Extrem. Gott ist gnädig und er ist gnädig und er ist ja nur voller Liebe. Und in seiner Gnade, es ist egal, was ich mache, ob ich meinen Nachbarn ermorde oder nicht, seine Gnade reicht ja aus. Ob ich meine Kinder prügel oder misshandle, seine Gnade reicht ja aus. Seine Gnade ist am Ende ja genug. Wirklich, bist du dir sicher? Das ist nicht der Befund dieses Verses, sondern der Befund ist, dass Sünde in unserem Leben immer Konsequenzen hat. Immer. Wenn wir daneben treten, hat das eine Konsequenz. Von Jesus ist es gesagt und in ihm sehen wir, wie sich das auflöst. Er kam auf diese Erde voller Gnade und Wahrheit. Er war die Gerechtigkeit. Und er hat Gnade und Gerechtigkeit zusammengebracht. Und durch ihn ist es uns möglich, ein gerechtes Leben vor Gott, ich sage kein sündenfreies, aber ein gerechtes Leben vor Gott zu leben. Und er selbst hat den Preis selbst bezahlt. Deshalb feiern wir Ostern. Deshalb gibt es das Kreuz. Weil Gott nicht ungestraft lässt. Und natürlich Vergebung. Wir haben es ja auch in der Bibel. Jakobus sagt es, dass die Gnade über das Gericht triumphiert. Aber das heißt ja nicht, dass Dinge, die ich tue, keine Konsequenz haben. Und dazu komme ich im abschließenden Gedanken. Ein Vers aus Römer 3 noch vorher. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Das ist der Preis, der bezahlt wird für die Konsequenz aus Schuld, Vergehen und Sünde. Er hat sie bezahlt. Warum? Weil kein Mensch diesen Preis hätte bezahlen können. Jesus hat eine neue Realität geschaffen, dass uns vergeben ist. Und dennoch ist es kein Türöffner, ja, jetzt können wir machen, was wir wollen, sondern es ist immer noch so, dass Sünde Konsequenzen hat. Ich bringe euch gleich auch ein paar Beispiele. Er lässt seinen Zorn und Ärger an keinen von uns aus. Das hat alles Jesus getroffen. Und er lässt es an sich selbst aus. Ich sag's noch einmal. Das ist die Schönheit des Evangeliums. Er lässt seinen Zorn und seinen Ärger nicht an uns aus. Er lässt es an sich selbst aus, am Kreuz. Er lässt uns nicht bezahlen, sondern er bezahlt den Preis. Seine Reaktion auf Sünde und Schuld und Vergehen ist, er bezahlt den Preis für die Gerechtigkeit. Es löst sich gleich noch auf. Vierter, letzter Gedanke. Er sucht die Schuld der Väter heim. An den Kindern und Kindeskindern, an den Dritten und Vierten. Was sagt dieser Vers? Er nimmt sich der Schuld an. Das sagt hier Mose. Er nimmt sich der Schuld an. Er macht es zu seinem Thema. Er hätte auch sagen können, wie alle anderen Götter in den anderen Religionen, du findest keine Religion wie das Christentum. Hier habe ich euch gesagt und jetzt macht mal. Sondern Gott nimmt sich selbst des größten Problems an, nämlich was mache ich mit meiner Schuld und meiner Getrenntheit von Gott? Wer bezahlt den Preis? Wer baut die Brücke? Wie kann ich zurückkommen zu meinem Schöpfer? Wie kann ich mit ihm leben in Gerechtigkeit? Was macht das Leben überhaupt für einen Sinn? Wozu bin ich überhaupt geboren? Woher komme ich? Und wohin lebe ich? Und wohin gehe ich? All diese Fragen werden genau dort am Kreuz aufgelöst und gelöst. Warum? Weil Gott Schuld heimsucht. Er lässt, und das bedeutet, und das ist das Evangelium, weil er auch so ist, lässt er uns nicht so, wie wir sind. Gleich. Erstmal, was es nicht heißt, was wir öfter hören ist, und dann ist so von einem Schlagwort die Rede, Generationsfluch. Ich glaube nicht an einen Generationsfluch, weil das nicht ist, was hier steht. Hier steht nicht, du hüll dich in Sack und Asche, sondern Gott lässt seine Kinder oder Gott lässt die Kinder nicht für die Schuld der Väter büßen. Ihr wollt eine Bibelstelle? 5. Mose 24, Vers 16. Eltern dürfen nicht für die Sünden ihrer Kinder und Kinder nicht für die Sünden ihrer Eltern mit dem Tod bestraft werden. Jeder soll nur für seine eigene Schuld sterben. Hesekiel 18, Vers 20. Sterben muss derjenige, der die Sünde begeht. Die Kinder werden nicht für die Sünden der Eltern bestraft und die Eltern nicht für die Sünden der Kinder. So, also nochmal eine Tür geöffnet. Okay, weil wir hier Nazi-Deutschland hatten, bedeutet das, wir kommen gar nicht aus dem Quark, weil irgendwo liegt ja dieser Fluch über unserem Land. Und jetzt kommen wir zu einer heiklen Sache. Weil natürlich ist es so, dass die Schuld der Eltern Folgen hat für die Kinder. Ich denke an ein gewalttätiges Zuhause oder da, wo Kinder ohne Eltern aufwachsen oder da, wo du in keine guten, wo auf, du triffst auf keine guten Vorbedingungen. Und natürlich hat das Folgen in deinem Leben. Natürlich macht es was mit deinem Leben. Toxisches Verhalten zu Hause macht was mit deinem Leben. Stressiges Verhalten macht was mit deinem Leben. Ein herrisches und gewalttätiges Zuhause macht etwas mit deinem Leben und du überträgst es dann auf deine Vaterbeziehung. Und dann gehst du durch den Prozess und den nennen wir Wiederherstellung. Vom Innern. Ich nenne euch ein Beispiel, Kaleb. Kaleb war einer von den Hero-Kundschaftern. So, Gott hat 12 Kundschafter ausgesendet oder Mose hat 12 Kundschafter ausgesandt und 10 Kundschafter haben gesagt, wir können es nicht, wir können es nicht, wir können es nicht. Kaleb und Josua sagen, wir können es. Ja. Und trotzdem, dennoch, weil 10 gesagt haben, wir können es nicht, mussten sie 40 Jahre, hallo, was mussten sie? Durch die Wüste. Das war sandig, Leute. Das war nicht schön. Das war trocken und das war heiß. Und das hatte Konsequenzen. Wir können nicht. Sie haben Gott nicht vertraut, obwohl er vorher so viele Wunder getan hat. Aber sie haben Gott nicht vertraut, dass sie in das verheißene Land kommen. Und die Krux dabei ist ja auch nicht, dass Josua und Kaleb, na, wir gehen dann schon mal, Leute, ne? Das ging nicht, sondern sie sind die 40 Jahre. Ja, aber sie waren doch, ja, aber sie haben doch. Und sie wussten doch und sie wollten doch. 40 Jahre. Mama, wie lange dauert's noch? Papa, ich kann nicht mehr, ich muss mal. Wann gibt's wieder einen Snack? Ich habe hier nur Schlangen gesehen. Und Heuschrecken, die schmecken nicht. 40 Jahre. Wir lesen von Daniel, dem Propheten Daniel, eines der letzten Bücher der Bibel. Er war unter den Weggeführten. Hatte er gesündigt? Er lebte die Konsequenz dessen, was seine Regierung oder seine Väter verbockt haben. Und das ist dramatisch. Und dafür braucht es Heilung. Und deshalb bin ich glücklich, dass Gott hier sagt, ich suche das Heim. Ich nehme mich der Schuld an. Und was sagt dieser Text noch? Dass nämlich Schuld auch Muster entwickelt. Jedes Baby, was auf die Welt geboren wird, was auf diese Welt kommt, schleppt sofort und ungefragt und ungebeten einen Ballast in seiner Wiege mit rum, wo es um die Dinge geht, die in der Familie mal waren. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Oder wie der Vater, so der Sohn oder die Tochter. Und es gibt bestimmte Muster, in denen wir leben. Wir werden in eine Familie hineingeboren. Wenn ich euch fragen würde, was ist das Muster eurer Familie? Wo musstet ihr durchbrechen in eurer Familie? Aus welchem Denken musstet ihr durchbrechen, was in eurer Familie geherrscht hat? Wo musstet ihr euer Bild korrigieren? Letzten Dienstag vor dem Gebet hat jemand von ihrer Geschichte erzählt über ihren Vater. Und wie gut das war, den Vater zu haben und gleichzeitig wie herausfordernd das war, aus manchen Mustern, die der Vater hatte, herauszutreten und zu sagen, Gott ist anders. Und deshalb, wenn wir über diesen Vers lesen, und jetzt kommt das große Finale, Vergebung geht immer über Vertuschung. Gott deckt Schuld auf, damit sie vergeben werden kann. Das ist der einzige Grund. Und die Schuld der Väter, das geht meistens in diese zwei Bereiche hinein. Das ist kein Fluch auf deinem Leben, sondern eine Einladung in deinem Leben, daran zu arbeiten, dir Fragen zu stellen. Dir Fragen zu stellen, wie komme ich da raus? Wie komme ich aus diesen Mustern raus? Wie werde ich neu? Wie kann das Evangelium in meinem Leben Kraft entwickeln, dass ich aus diesen Mustern und Ketten herauskommen kann? Es bedeutet, echte Gnade deckt nicht zu, sondern es geht bis an die Wurzel. Gnade geht immer an die Wurzel. Und ist das schön? Überhaupt nicht schön. Aber Gnade deckt die Wurzel auf. Wo das Leben der Vorfahren dein Leben belastet, bietet Gott dir einen Neuanfang an. Und das ist der Punkt, an dem du sagst, Jesus, komm in mein Leben. Komm du in mein Herz, vergib all das, was ich getan habe. Ich möchte ein neues Leben erleben. Und ich werde dir diese Frage in einigen Minuten stellen. Und dann geht es darum, dass du dann in deinem neuen Leben die Ketten durchbrichst. Muster, an die du geglaubt hast. Schaffe Häuslebau. Oder die Strafe folgt auf dem Fuße. All diese komischen Dinge. Oder du bist nur etwas, wenn du etwas geleistet hast. Du musst es dir erst erarbeiten. Und wer mag mich schon? All diese Muster in unserem Leben, das lernst du Schritt für Schritt in einem Prozess zu durchbrechen und zu erleben, dass Jesus jede Kette durchbrochen hat. Die Gnade triumphiert über das Gericht. Und das ist das Herzstück, da pumpt Gottes Herz an dieser Stelle. Und die Muster aus unserem Leben können wir durchbrechen und Freiheit erleben. Und ich glaube, das zu sehen und sich dem zu stellen und zu sagen, ich verlasse auch meine Muster, auch heute Morgen, und ich steige aus und ich benutze das nicht als ich, mein Opfer. Ich bin wieder das Opfer. Überall sind Menschen nur noch Opfer heutzutage. Ja, wenn du meine Kindheit kennst. Ja, schön, nicht schön. Aber das Evangelium bietet dir eine Möglichkeit, aus jedem Muster und aus jeder Opferhaltung herauszukommen und herauszutreten und zu sagen, der Preis ist bezahlt. Es ist genug, ich trete heraus. Ich bin ein neuer Mensch und ich gehe in diese Freiheit, die Gott mir gegeben hat. Und ich werde meine Menschlichkeit wieder gewinnen. Und ich werde heraustreten und meine Familiengeschichte verändern. Da, wo Zerstörung war, Da, wo Missmut und Geiz geherrscht hat, da herrscht jetzt der Geist von Jesus, weil ich werde meine Familiengeschichte verändern in dem Namen von Jesus. Und diese Autorität, diese Kraft haben wir durch das Evangelium, aber natürlich müssen wir uns dem stellen. Und dazu möchte ich uns einladen, auch heute Morgen. In Joel, letzter Vers, dann beten wir zusammen. Joel 2, sagt Gott, doch auch jetzt, spricht der Herr, kehrt um zu mir. Mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen. Ja, aber das ist ja jetzt wieder Altes Testament, oder was? Ehrlich? Es gibt Phasen in unserem Leben, da sollten wir genau das tun. Klagen, weinen über unsere Muster. Weil das Kreuz zeigt, welch hoher Preis gezahlt werden musste. Wie unbarmherzig Sünde ist. Wie tief es hineingreift in unser Menschsein. Und deshalb, wenn der Heilige Geist dich in so eine Phase hineinführt, sei dankbar. Ich erkenne, warum ich Vergebung brauche. Ich erkenne, warum Jesus für mich sterben musste. Ich meine, das war doch kein Spaziergang, sondern er hat alles getragen, alles weggetragen, was zwischen Gott und dir lag. Zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und lässt sich das Unheil gereuen. Und dann Vers 14, wer weiß, vielleicht wird er umkehren und es sich gereuen lassen und Segen hinter sich zurücklassen in meinem Leben. Wer weiß? Und durch Christus hat er gesagt, ich weiß. Ich weiß, dass ich ein Leben voller Segen zurücklasse in euch und für euch. Und deshalb lasst uns doch aufstehen, dass wir beten heute Morgen. Jesus, wir danken dir so sehr an diesem Morgen. Wir danken dir für Vergebung, die vollumfänglich ist. Und Vergebung, auch Wiederherstellung in sich und mit sich trägt und transportiert. Und da wo wir unter Mustern, da wo wir unter Verflechtungen leiden, auch was unsere Eltern und Großeltern ja in unser Leben hineingeprägt haben oder was Umstände in unser Leben hineingeprägt hat, das, was Versäumnisse in unser Leben hineingeprägt hat, das, was alleingelassen in unser Leben hineingeprägt hat. Herr, das machst du und das hast du gut gemacht, weil du heimsuchst und weil du es nicht so lässt, sondern weil du das Problem der Schuld gelöst hast am Kreuz. Und dafür danken wir dir für die Freiheit, die wir haben. Und Jesus, da, wo du Menschen hineinführst in eine Zeit, sich selbst zu erkennen und zu klagen und zu weinen, da bete ich, dass wir das immer wieder auch durchleben, uns zu erkennen und dankbar zu sein für das, was du getan hast, zu ergreifen das, was du am Kreuz bezahlt hast. Und Jesus, so danken wir dir für Freiheit, danken dir, dass du jede Kette zerbrochen hast, danken dir, dass du die Gefängnistüren geöffnet hast für jeden Einzelnen. Und wir danken dir, Jesus, für eine brillante Zukunft. Herr, für einen Himmel, in dem keine Ungerechtigkeit mehr wohnt, in dem es keine Krankheit, kein Leid, kein Geschrei mehr gibt, sondern vollkommene Gerechtigkeit. Und so danken wir dir, Jesus. Und ich möchte dir eine Frage stellen, wenn du noch nicht zu Jesus gehörst oder gesagt hast, naja, ich hatte bisher immer so Gnade, Gnade, war immer so mit dem Bild unterwegs. Vielleicht hast du das heute Morgen korrigiert und sagst, ich möchte auf die Knie vor meinem Gott und ihn um Vergebung bitten. Ihn bitten, dass er mir vergibt. Und mir ist bewusst, mein Tun hat Konsequenzen. Und so danke ich dir, Jesus. So danke ich dir, Heiliger Geist. Du sprichst von der Furcht des Herrn. Nicht, dass wir vor dir Angst haben, aber dass wir wissen, wir können nicht mit dir spielen. Und wir machen mit dir auch keine Deals. Und du bist nicht auf einer Ebene wie wir, sondern du bist der höchste Gott. Und danke, dass du zu uns gekommen bist, Mensch geworden bist, weil das ist unsere Hoffnung in unserem Menschsein, an dem wir manchmal verzweifeln, an dem wir Dinge nicht verstehen. Es ist die Hoffnung, dass du da bist. Und wenn du Jesus heute Morgen die Tür deines Herzens öffnen möchtest, würde gerne für dich beten. Möchte ich bitten, dass du mir kurz deine Hand zeigst, dass ich weiß, für wen ich bete. Du sagst, heute Morgen möchte ich durch. Dankeschön. Ist noch jemand? Dankeschön. Dankeschön. Jesus, ich danke dir. Danke dir so sehr, dass du die Tür geöffnet hast. Dass du Gnade und Gerechtigkeit zusammengebracht hast. Danke, dass Gnade triumphiert. Und danke, dass du vergibst, wie wir es heute Morgen gelesen haben. Dass du gerne vergibst. Danke, dass du Menschen segnest, die heute Morgen vor dir stehen. Danke dafür, Jesus. Amen.